Kurz was fragen.
Ja, bitte.
Wenn man bloß auf den guten Willen der anderen Nationen setzt, die Welt nicht mit CO2 zu versauen, dann ist es aber immer noch an die staatliche Souveränität der anderen gebunden, ob die das wollen oder das nicht wollen. Das heißt also, da kann niemand bestimmen, wie die auf ihrem Territorium umsauen, sozusagen. Andersrum kann man ja sagen, wenn man die Kosten senkt für Entsorgung von irgendwelchem Dreck und auf seinem Territorium rumsaut, das ist natürlich erstmal diese Kosten, ne, hat der entsprechende Kapitalist nicht und ist konkurrenzfähiger. Oder?
Das letzte habe ich ganz akustisch nicht
gesagt. Also dementsprechend fallen diese Kosten, also die bestimmten Betrieben schon aufgeherrscht werden, ne, damit die Natur nicht völlig versauen. Das ist natürlich ein Vorteil für welche, die für die Kosten nicht anfallen. Das ist ein Konkurrenzvorteil.
Ja.
Ne? Andersrum hat der Staat auch gar nicht, also hier der deutsche Staat zum Beispiel, doch gar keinen Einfluss drauf, wie Leute ihren Energiebedarf decken und wie sie auf ihrem Territorium rumwirtschaften. Das ist doch eher denen überlassen, ne? Der staatlicher Autorität.
Vielleicht denkst du es mal umgekehrt, dass der deutsche Staat sich auch schwer verbitten würde, dass sich irgendwer in seine Energiepolitik reinredet und ihm Vorschriften machen wollte, ob er lieber Kohlekraftwerke oder Gaskraftwerke betreiben will.
Ja.
Verstehst du, ich finde diesen Gedanken, der kann denen das doch gar nicht aufzwingen, den finde ich insofern ein bisschen schräg, weil du musst mal überlegen, warum er das überhaupt will. Warum es überhaupt diesen Bedarf gibt, anderen Staaten Vorschriften zu machen in der Frage, wie die ihre Energieversorgung sichern wollen. Und da habe ich vorhin schon gesagt, versucht zu erläutern, dass der Bedarf danach erstmal aus der Tatsache kommt, dass sie doch alle mit ihrer Produktionsweise diese Verwendung von, ich sag's mal so, der natürlichen Lebensgrundheiten und der Gesundheit ihrer Bevölkerung als kostenlosen Hebel für Kapitalwachstum verwenden. So, dann produzieren sie auch alle den entsprechenden, auf ihrem Territorium, soweit sie das sagen haben, die entsprechenden Gase und Gifte. Und sind davon betroffen, dass die anderen das halt auch tun. Weil so eine CO2-Emission hält sich dummerweise nicht an Staatsgrenzen. Also das Bedürfnis, überhaupt auf deren Energiepolitik Einfluss zu nehmen, kommt erstmal ganz grundsätzlich daraus, dass der eigene großzügige Umgang mit den natürlichen Grundlagen jeder Produktion immer übergriffig ist bezogen auf das Territorium anderer. Die streiten sich streng genommen, worum streiten die sich? Die streiten sich darum, wer wem wie viel Recht dazu einräumt, wie viel Dreck in die Luft zu pusten. Und deswegen ist ja bei den ersten Klimakonferenzen die ganze Debatte um die Frage des Maßstabs der Reduktion nimmt einfach gnadenlos seinen Ausgangspunkt her davon, dass die Masse Schadstoffe, die eine Nation produziert, selbstverständlich das Resultat ihres Stands in der weltwirtschaftlichen Konkurrenz ist. Natürlich produziert ein großes Land mit viel Wirtschaftswachstum mehr Dreck und Schmutz als ein kleines Land ohne Wirtschaftswachstum. So. Das ist der anerkannte Maßstab, von dem aus überhaupt die Frage zum Thema gemacht wird. Und wie viel darf es denn in Zukunft von wem weiter sein? weil keiner der Beteiligten, genau aus dem Argument, das du gesagt hast, weil keiner der Beteiligten die Vorteile der Kostensenkung aufs Spiel setzen will, die er gerade daraus hat, dass er diese Maßnahmen nicht ergreift.
Ich wollte noch sagen, ist es nicht ein bisschen, wie soll ich sagen, sehr ambitioniert vom deutschen Staat, wenn er sagt, ja, den Klumpert, den er da exportieren will, ja, Wind- und Solarklamotten, ja, den will der, das ist ja schon für die ein Problem, wie du es gesagt hast, also von wegen Mittel, die Mittel bereitzustellen, um das tatsächlich im eigenen Laden hinzustellen. Aber ist da nicht ein bisschen sehr ambitioniert, die Zielsetzung, die die haben, das Zeugs noch an welche zu verscheuern zu wollen, die gar nicht die Mittel haben, meinetwegen, wenn ich jetzt boshaft wäre, auch gar nicht das, den Willen haben, weil das andere billiger ist, ja, den Krempels da abzukaufen. Aber das ist doch sehr, sehr ambitioniert, ne, oder? Also jetzt von der Politikseite aus. Das kann ich nachvollziehen. Also, die sind doch nicht boshaft, die Leute, wenn sie da meinetwegen den Klumpert irgendwie vergraben oder irgendwas machen. Ja, das ist für die billiger, günstiger. Damit sind die überhaupt
das auch geht mit, aber, glaube ich, nicht um die Frage, ja. Ob der, ich wollte eigentlich gar nicht die Frage aufwerfen, ob da irgendjemand boshaft ist, sondern ich wollte darauf hinweisen, dass sämtliche Berechnungen in dieser Abteilung überhaupt erst einsetzen auf Grundlage dessen, dass der Zweck der Produktion, zu sagen, es soll aus einem Geldvorschuss mehr Geld rauskommen und dass deswegen die natürlichen, das gilt übrigens für die Arbeitskraft genauso, Arbeit und die Quellen des stofflichen Reichtums, soweit sie nichts kosten, das Kapital nichts kosten, benutzt werden als wie ein Mittel der Kostensenkung. Das ist ja der ganze irrsinnige Ausgangspunkt, von dem überhaupt eine Staatsgewalt auf die Idee kommt, nicht zu sagen, was treiben die da eigentlich, sondern zu sagen, wie kann ich denn in deren Geschäftsrechnung den Gesichtspunkt einbauen, dass sie ein Mindestmaß an Rücksichtnahme auf die natürlichen Grundlagen der Produktion aufwenden müssen, damit sie weitergehen kann. So, das macht erstmal jeder für sich. Damit haben sie offenbar so viel Erfolg gehabt in den letzten 60 Jahren, dass sie tatsächlich Wirkungen auf die eigenen Existenzbedingungen produzieren, die sie allesamt, jeder für sich, eigentlich nicht so besonders begrüßenswert findet. Jetzt gibt es nicht den Übergang, sehr konsequent, nicht den Übergang zu sagen, wie Sie ein bisschen vorstellig machen, jetzt setzen wir uns mal zusammen und beseitigen mal die Ursachen, sondern der Übergang ist, wem kann man in welchem Ausmaß die Verantwortung und die Kosten dafür aufladen. Wir können unsere umweltschädliche Produktion nur indem, es gibt das Argument, ist in der Politik total durchgesetzt, wir können unsere umweltschädliche Produktion nur in dem Maße reduzieren, wie das andere auch machen. Weil wenn wir das machen und die anderen machen das nicht, und dann merkst du, was das wirkliche Kriterium ist. Dass das wirkliche Kriterium nicht die tatsächlich eintretenden Schäden, sondern die relative Aushaltbarkeit dieser Schäden vom Maßstab dessen, dass das Wirtschaftswachstum gelingt. Das ist der entscheidende Gesichtspunkt, an dem sich jedes Argument zu relativieren hat von das Grundwasser und wie da schön Argumente alle sind. Also auch Umweltschutz als Ziel, als politisches Ziel muss man erstmal kommen. Und da kommt man nur drauf, wenn man selbstverständlich davon ausgeht, dass das, was so unter diesem seltsamen Begriff Umwelt läuft, also das, wovon man halt so lebt, ne? Was heißt hier überhaupt Umwelt? Dass das zum Verbrauch freigegeben ist, wie es eben eine Kostpreissenkung eröffnet. Man, das ist ja, das ist ja gerade das Auffällige an dieser Energiewende. Deswegen habe ich das auch am Anfang nochmal ausgeführt, wie diese beiden Argumentationsketten. Wir brauchen diese neuen Sorten Energien wegen unserer Stellung in der weltweiten Energiekonkurrenz. Und dann ist es auch noch vielleicht ganz nützlich, dass dabei dann nicht so viel Dreck in die Luft gepustet wird. Was es ansonsten für negative Wirkung hat, kann man dann nebenbei mal ganz außer Acht lassen. Das habe ich jetzt noch ganz draußen gelassen, dass man dann, wenn man diese ganze ganzen Biogasanlagen betreibt, ja auch nicht immer gerade Wirkung produziert, die der nebenan Wohnende begeistern findet. Aber das klammere ich mal einfach aus, dass ganz selbstverständlich die Umweltschutzzielsetzungen, die so einen guten Klang haben in der Öffentlichkeit, subsumiert werden unter die Frage, ja, wie viel davon können wir uns denn leisten, wenn die Geldrechnungen der Nation aufgehen sollen? Wenn wir Exportweltmeister bleiben wollen, wenn wir in der Konkurrenz, wenn wir unsere Kreditwürdigkeit in der Kreditkrise sicherstellen wollen, dann müssen Wachstumsraten her. Und das ist halt das Kriterium für Wachstumsraten. Und insofern ist es auch sehr konsequent, wenn der Altmaier sich jetzt nach 2 Jahren Energiewende hinstellt und sagt, ist ja alles gut und schön mit den Solarpanelen, aber erstens verdienen dann nicht wir dran, sondern die Chinesen. Und zweitens ist das volkswirtschaftlich nicht vertretbar und deswegen muss man das alles ein bisschen reduzieren, weil es ging ja schließlich ein bisschen um was anderes als bloß um die Indienstnahme menschenfreundlicher Energiequellen. Ja, gibt es noch Fragen oder Diskussionsbeiträge, Ergänzungen? Bitte. Ach so. Ja, machen wir.
Ja. Sie hatten so den Satz formuliert, die Industrie soll Milliarden investieren. Aber es gibt ja auch manchmal auch Zeichen und Wunder. Also ich glaube nicht unbedingt dran. Aber vor ein paar Tagen hat eine Deutschstiftung, eine Firma, eine innovative Gruppe, ein Windkraftwerk vorgestellt, das nur 4% Materialaufwand von einem Windrad hat. Also da kann es auch noch ganz interessante Entwicklungen geben, wo mit wenig Aufwand mehr Strom noch erzeugt werden kann. Da vielleicht gibt es noch andere Erkenntnisse dazu. Ich weiß nicht, ob Sie schon davon gehört haben. Also da wird mit einem Segel wird das gemacht. Da wird ein Flügel wird manuell gefahren und dabei wird ein Dynamo angetrieben. Und dann wird das Ding mit wenig Energie runtergehoben und dann wird es wieder ausgefahren. Und das geht dann irgendwann vollautomatisch. Die Frage ist nur, ob die Elemente dauerhaft das aushalten, die man da einsetzt.
Und was begeistert Sie daran?
Ja, ich glaube 4%. Sie sprachen nur von der Aufwandsrechnung. 4% Material von der Windmühle.
Mir ist nicht ganz klar, warum mich das begeistern soll, ehrlich gesagt. Also dass es im Kapitalismus immer wieder schlaue Erfindungen gibt, die dann auch in dem Maße zur Anwendung kommen, wie jemand sich ausrechnet, dass er Geld damit verdienen kann, das will ich ja gar nicht bestreiten. Das war aber eigentlich auch gar nicht mein Thema.
Ja, ich sagte ja im Prolog, es gibt noch Zeichen und Wunder, aber ob die Rettung davon abhängt oder
Ich wollte eigentlich diesen Blick auf diese Sphäre ein wenig kritisieren. Es ist das Pferd ein bisschen vom Schwanz her aufgezähmt, wenn man die Frage gar nicht stellt, für was wird eigentlich in dieser Gesellschaft diese seltsame Gut namens Energie benutzt und gebraucht. Wer braucht die eigentlich und wofür? Die ganzen Fans alternativer Energien interessieren sich für diese Frage exakt null. Die stellen die Fragen gar nicht. Deswegen habe ich diese am Anfang diese drei Ziele mit Versorgungssicherheit, Rentabilität und Importabhängigkeit nochmal erläutert. Die fragen sich gar nicht, warum ist denn eine Weltwirtschaftsmacht wie Deutschland, warum ist denn das für die ein nationales Ziel Energiesicherheit? Was ist das überhaupt für ein Standpunkt, zu sagen, egal was meine Unternehmen jeweils an produzieren, egal wie sie die Produktion ausweiten wollen, egal ob sie Tag und Nacht arbeiten lassen wollen, es muss immer genug von diesem Zeug da sein, damit die das können. Wer Energiesicherheit so definiert, der denkt nicht, ich sag's mal so harmlos gebrauchswertmäßig wie du. Das ist doch schön, wenn man so einen schönen Apparat machen kann, wo mit wenig Aufwand viel rauskommt. Das ist erstmal überhaupt gar nicht der Gesichtspunkt. Sondern der Gesichtspunkt ist das Inganghalten einer kontinuierlichen und sich immer wieder selbst erneuernden Geldproduktion. Übrigens nur von diesem Standpunkt aus machen diese Ziele überhaupt Sinn. Von diesem Standpunkt aus, der dem Kapitalismus eigen ist, dass kaum ist ein Quantum Waren produziert und in die Welt geworfen und versilbert und das Geld fließt zurück, muss es wieder angelegt werden, weil sonst hat sich das nicht gelohnt. Wo man, wenn man vom Standpunkt der Versorgung der Menschen mit nützlichen Gütern sagen müsste, dann kann ja auch mal Schluss sein, dann hat auch irgendjemand mal zwei Fernseher und drei Wohnzimmerteppiche. Und jetzt ist Schluss und dann muss man auch nicht mehr arbeiten. Dass Arbeit ein Dauerprozess ist, der dauernd stattfinden muss und der sich immer reproduzieren muss. Das gibt's nur in einer Produktionsweise, die sagt, es geht um den Erhalt und die Vermehrung von Geldvermögen. Und deswegen ist jedes Geldvermögen, was zurückfließt und nicht wieder angelegt werden kann, kein Geschäft gewesen. Und von diesem Standpunkt aus gibt es denn dann das Argument zu sagen, und weil Energie dafür jeder braucht, deswegen muss sich der Staat darum kümmern, dass die immer für diesen Bedarf konjunkturunabhängig da ist. Und im Vergleich, also wenn man sich das mal klar gemacht hat, worum es in dieser ganzen Sphäre eigentlich überhaupt geht, dann verhalten sich so nette Ideen wie könnte man das ganz schlicht und einfach und mit wenig Aufwand machen und diejenigen, die es machen, hätten was davon. Das steht so richtig quer dazu, weil das von einem Standpunkt und einem Gesichtspunkt aus sich in diese Debatte einmischt, die einfach mit den wirklichen Standpunkten und Gesichtspunkten dieser Debatte schlicht und einfach nichts zu tun haben. Also es ist diese, um nochmal auf den Satz zurückzukommen, mit dem die Unternehmen müssen milliardenschwere Investitionen tätigen. Vielleicht habe ich den Satz auch nicht ausführlich genug kommentiert. Ein Unternehmen hat kein Problem damit, eine milliardenschwere Investition zu tätigen, wenn die milliardenschwere Investition sich rentiert. Je größer, desto besser. Das ist ja nur eine Vorstellung von uns normalen Menschen. Oh, ist das viel Geld. Das ist gar nicht der Punkt, weil die geben das ja nicht aus, das ist ja nicht weg und die schießen das ja vor. Und zwar mit dem Zweck, dass es zurückkommt und zwar mit mehr. Das unterscheidet deren Ausgaben ganz grundsätzlich von unseren. Die pflegen nämlich blöderweise nicht zurückzukommen, weswegen man am nächsten Tag wieder arbeiten gehen muss, damit man wieder was hat. Verstehst du? Und von einer solchen Produktionsweise aus betrachtet, ist eine milliardenschwere Investition nicht ein Problem von viel Geld, was man doch auch billiger haben könnte, sondern ist eine nützliche und gute Angelegenheit. Es muss allerdings halbwegs sichergestellt sein, dass wenn man eine lange Anlageperiode hat und in der Zeit passiert ja dann auch einiges auf dem Markt, dass das Geld dann wieder zurückkommt. Also der schlichte Gedanke, der auch in deiner Überlegung mit dem da gibt's was ganz Billiges und Kunstvolles und so, ne? Der schlichte Gedanke, wenn man mal was hingestellt hat, dann steht das halt mal da und dann benutzt man das so lange, wie es geht und dann ist es irgendwann mal kaputt und dann muss man gucken, dass man es repariert. Da kommt er ja gar nicht vor. Wenn so ein Windparkbetreiber, das habe ich nochmal weggelassen, das Argument, was wenn so ein Windparkbetreiber vom Staat das Angebot bekommt, jeden Strom, den du produzierst, kannst du im Netz absetzen, dann produziert er eben den Strom der Quantität nach, so viel wie möglich, weil er das ja alles absetzen kann. Das ist ein Standpunkt, der wäre, wenn es um Strom als Gebrauchsgut ginge, völlig absurd wäre. Windräder möglichst lange laufen lassen, was ist das denn für ein bescheuerter Zweck? Aber den gibt es eben dann tatsächlich, wenn das Laufenlassen ein Mittel des Zurückholen eines Geldvorschusses ist. Dann gibt es tatsächlich den Zweck des lange Laufenlassens. Was kein Mensch mit seinen nützlichen Gegenständen zu Hause machen würde, dass er einfach die Waschmaschine den ganzen Tag laufen lässt. Aber es ist ja auch kein Vorschuss, sondern ein Gebrauchsgut. Und insofern ist es immer so ein bisschen neben der Sache, wenn man sich in diese Diskussion einmischt mit dem Einfall, man hätte da eine Idee gelesen oder selber gehabt, wo man etwas ganz billig und nützlich und menschheitsschonend und so weiter machen könnte. Ja, solche Ideen gibt es garantiert tausenderlei. Bloß darum geht es in dieser Gesellschaft nicht.
Also das kommt natürlich zu, das wäre auch nicht der Kern meiner Message, die ich konstruktiv darlegen würde. Also das, was Sie erklären, das wäre unter dialektischen historischen Materialismus am Meer auch schon in die DDR, aber das DDR-Bürger kann nicht geben, der zustimmen gekauft. Aber ich meine, da gab es ja auch den Rudolf Barlow. Und dessen Intention war, in Bezug auf die Rettung, dass die Menschen einmal vermeiden, moloch-hafte Städte aufzubauen, das heißt möglichst abbauen, diese Großstädte. Und der andere Punkt ist der, man sollte versuchen, so wenig wie möglich zu produzieren und konsumieren. Nur wenn ich das in den Kreisen vermittle, da kommen nachher Leute, ja, der Wahl, der hat auch nur gesponnen. Und auf so eine Debatte wollte ich mich nicht gerne einlassen. Weil ich habe ja schon drei Veranstaltungen hinter mir.
Lass ich mal so stehen. Ja. Ja, bitte.
Ich habe noch mal eine andere Frage. Ist denn das jetzt von der staatlichen Seite auch eine Konkurrenzerklärung in Sachen Unternehmen, die von der Atomenergie oder mit der Atomenergie ihre Geschäfte machen, beziehungsweise also E.ON oder die RWE, die mit Kohlekraftwerke ihre Energiegeschäfte machen?
Ja und nein, weil die Politik legt ja sehr viel Wert darauf, dass exakt die Unternehmen, die vorher bisher auch mit den sogenannten konventionellen Energieträgern ihr Geschäft gemacht haben, auch diejenigen sind, die maßgeblich in die neuen Sphären investieren. Und das sind sie ja auch. Ne? Also das ist ja nicht so, das ist ja durchaus die großen Stromproduzenten, die es schon gibt und die als Energiekonzerne ja sich selber auch als, ich sag mal so, entscheidende Träger der nationalen Energieversorgung begreifen und auch so aufführen. Das sollen ja zugleich auch diejenigen sein, und das sind es ja zum Teil dann auch, die dann auch die den Übergang in ihrer eigenen Investitionspolitik, den Übergang in die neuen alternativen Energien machen.
Aber es hat sie doch in der Phase der Umstellung ganz massiv daran getroffen, weil ihre Anlagen noch gar nicht vernutzt waren oder abgeschrieben waren.
Ja, da haben sie ja ein bisschen Pech gehabt, ne? Haben Sie sich selbst ein bisschen Konkurrenz?
Ja,
ich will Ihnen sagen, wie ein vorwärtsdenkender Industriemanager in solchen Fragen vorgeht. Es gab jetzt vor kurzem, vor ein paar Wochen oder so, gab es ja in Brüssel eine Tagung zur europäischen Energiepolitik, wo auch der Standpunkt massiv vorgetragen worden ist, dass in Zukunft in der europäischen Energiepolitik mehr auf den Gesichtspunkt des Energiepreises geachtet werden muss und insofern die Umstellung auf alternative Energien zurückgefahren werden soll. und die großen Energiekonzerne, die im Wesentlichen die konventionellen Kraftwerke betreiben, sind dort sehr selbstbewusst aufgetreten und haben gesagt, sie wären ja schließlich mit ihren konventionellen Kraftwerken vorgesehen als Reservekapazitäten für die Zeit, wo die anderen nicht aus irgendeinem Grund nicht reichen oder nicht liefern. Und wenn sie diese Funktion der Reservekapazität erfüllen sollen, dann muss sich das für sie aber auch rentieren. Und insofern verlangen sie vom Staat, dass der entsprechend ihre Dienstleistung, sag ich mal, in der nationalen Energieversorgung entsprechend auch in seine Stromrechnung mit einbaut. Also so verarbeiten die Tatsache, dass es ja klar für ihre eigene Gesamtbilanz das Plus auf der einen Seite, dass sie mit den neuen Anlagen Geschäft machen, durchaus ein Schaden gegenüberstehen kann, insoweit es sie als Betreiber konventioneller Kraftwerke trifft. Dann sagt die Politik, das ist ja, also ich wollte jetzt keine längeren Ausführungen darüber machen, wie das gesamte Energiesystem in Deutschland überhaupt funktioniert, aber es ist ja so, dass die Kraftwerksbetreiber sind ja insofern als Unternehmen, die auf Rentabilität aus sind, eingebaut in ein gesamtwirtschaftliches Energieversorgungsprogramm. Das heißt auch, dass die ja anders als andere Unternehmen in dem Sinne gar nicht einfach ihren Betrieb zumachen dürfen, sondern das müssen sie sich genehmigen lassen. So, und das heißt aber nun nicht, dass sie jetzt fürchterlich schlimm dran sind oder so, sondern die Tatsache, dass sie sich das genehmigen lassen müssen, heißt dann umgekehrt, dass die Politik dann schon auch das Argument von denen total sich einleuchten lässt, dass wenn E.ON zum Beispiel ein Gaskraftwerk weiter betreiben soll als Reservekapazität, was sich unter den neuen Bedingungen nicht lohnt, der Staat natürlich was dafür tun muss, damit sich das für E.ON lohnt. Also da stoßen sie durchaus auf einsichtige Gesprächspartner auf der anderen Seite.
Also keine Aufkündigung der Technologien, Atomkraft und Gaskraftwerk der ist.
Ja und nein, das ist ja gerade das einerseits das Ärgerliche vom deutschen Standpunkt aus, dass die anderen Nationen ja sowieso in der Frage des Energiemixes den deutschen Standpunkt teilen. Frankreich rechnet anders als in der Frage als Deutschland, Japan wieder anders und die USA sowieso anders. Die Frage des nationalen Energiemixes ist, wie Sie das immer nennen, die Frage also zu wie viel Prozent soll die Nation sich aus welchen Energiequellen ihre Energieversorgung zusammenbasteln, ist eine Frage, die jedes Land für sich unter den Gesichtspunkten entscheidet, die ich am Anfang versucht habe zu erläutern. Und da gibt es erstmal für die sowieso überhaupt keinen Grund, sich jetzt nun ausgerechnet daran zu orientieren, wie Deutschland das gerade macht. Und die Vorstellung, das könnte man ein wenig zumindest europaweit vereinheitlichen über die Vereinbarung von CO2-Reduktionszielen, die hat sich halt nicht bewahrheitet. Das muss man einfach schlicht und einfach so sagen.